ARD.
Corona-Pandemie. Warum eine Aufarbeitung wichtig ist.
Die Ukraine ist mitten im Krieg. Jetzt beginnen die EU-Beitrittsgespräche. Chance oder Risiko?
Mückenplage nach Überschwemmungen. Warum sind sie jetzt aggressiver und was kann man dagegen tun?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist ein sonniger Dienstag, der 25. Juni. Wir sind Magdalena Bienert und Uli Spinrath. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Magda, ich muss dir was erzählen. Ich habe eine Maske gefunden in meinem Auto, als ich das sauber gemacht habe. So eine selbstgenähte. Kennst du die noch?
Ach so, ich dachte jetzt kurz an irgendeine Faschingsmaske.
Nein, so eine Corona-Maske. Kannst du dich noch mal erinnern, als wir am Anfang der Corona-Pandemie, wir uns alle mal hingesetzt haben und Masken selber genäht haben?
Ja, Wahnsinn. Ich habe die bei einer kleinen Schneiderin gekauft. Ich habe die nicht genäht, aber ich weiß, ich habe die da gekauft und dann abends immer ausgewaschen, auf die Heizung gelegt für den nächsten Tag. Denn man hatte ja anfangs nur eine, weil wir dann einfach noch gar keine Ahnung hatten, was da auf uns zukommen würde. Ja,
ja, und jetzt müssen wir auch nochmal über Corona reden, auch wenn manche es nicht mehr hören können, weil der Kanzler es auch gemacht hat im Sommerinterview in der ARD.
Der wurde nämlich gefragt, was er für Konsequenzen aus diesen Pandemiejahren zieht, weil die Pandemie hat definitiv Spuren hinterlassen in unserer Gesellschaft. Trauer, weil Angehörige gestorben sind, Angst, was da noch kommen könnte, Entzug der Freiheit, da ist so viel passiert und Experten sagen, dass das viele tief verunsichert hat.
Und bei einigen hat das sogar dazu geführt, dass sie nicht mehr an die Politik und auch nicht mehr so richtig an demokratische Strukturen glauben. Da ist auf jeden Fall Vertrauen verloren gegangen. Ich habe, glaube ich, auch vieles, was nicht romantisch und aufregend war, schon so ein bisschen verdrängt. Also klar, irgendwie die erste Weihnachtsfeier über Zoom im Rotwein vorm Laptop war irgendwie so ganz nett, aber eben auch nur so einmal, ein Jahr. Ja. Woran erinnerst du dich noch?
Na, ich habe zu der Zeit regelmäßig Konzertkritiken fürs Radio gemacht und nach dem ersten Schreck hat sich in Berlin fast jedes Theater oder Club so regelmäßig Streaming-Geschichten einfallen lassen. Und das war dann irgendwie schon verrückt, zu Hause am Laptop Bands in einem leeren Club beim Spielen zu gucken. Aber mich hat diese Kreativität sehr beeindruckt. Andererseits erinnere ich mich auch sehr gut, ist meine Tochter genau in der Zeit eingeschult worden und ja, Online-Unterricht mit 6-Jährigen, kannst du dir vielleicht vorstellen, wie gut das funktioniert.
Ja, ich habe so eine ungefähre Vorstellung. Olaf Scholz hat im Sommerinterview die Idee aufgeworfen, einen Bürgerrat zu gründen, um die Pandemie aufzuarbeiten. Also neben den vielen politischen Gremien, die es ja auch schon gibt.
Und so ein Bürgerrat gibt es ja auch schon zum Thema Ernährungspolitik. Also da sitzen dann ganz normale Leute drin, die zufällig ausgewählt werden. Und die überlegen dann, was man bei einer nächsten Pandemie anders oder besser machen könnte. Weil diese Menschen ja eben unmittelbar von den Entscheidungen der Politik betroffen sind. Schließlich geht es um deren Leben und um die Freiheit.
Ja, und diese Leute haben eben auch Kinder, so wie du, die damals nicht mehr in die Schule durften. Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, hat schon zugegeben, dass die Schulschließungen ein großer Fehler waren. Und das hat ja auch was gemacht mit vielen Kindern und Jugendlichen. Das berichtet auch dieser Vater.
Man sah das Licht nicht mehr in seinen Augen. Und das hat mir ein bisschen wehgetan. Ja, er ist sehr fröhlich, sehr, sehr heiter. Aber er konnte nicht mehr. Er wollte einfach wieder sein altes Leben zurückhaben.
Ja, kommt mir bekannt vor. Also mal ganz abgesehen vom Lernstoff, den die Kinder verpasst haben und wahrscheinlich auch nie mehr so richtig aufholen können, müssen wir mal ehrlich sein, der soziale Aspekt ist noch viel dramatischer.
Ja, also ich habe mit meinem Bruder auch mal darüber gesprochen, der ist Lehrer an einer Gesamtschule in Wuppertal und der sagt eben auch, dass eigentlich in jeder Klasse in der Unterstufe im Schnitt ein Kind ist, das heute irgendwie therapeutische Hilfe braucht. Also ob das jetzt immer direkt mit Corona zusammenhängt, kann man natürlich schwer sagen, aber die Lehrer merken schon, dass viele Schüler heute noch Probleme haben.
Ganz Ähnliches sagt ja auch Ramona Stein, sie ist Schulsozialarbeiterin.
Wir haben ganz schnelle Streitigkeiten, also sie können kaum Stress aushalten. Kritikfähigkeit fast gar nicht mehr da, das muss alles neu gelernt werden. Dann dieses sich als soziales Wesen zu sehen, das müssen wir ihnen erstmal wieder beibringen.
Also die spannende Frage ist wirklich, ob Politik und wir auch als Gesellschaft jetzt daraus die richtigen Lehren ziehen können.
Ja, aber auch Christian Drosten, der Virologe, den ja wahrscheinlich viele noch kennen aus der Pandemie, der sagt, dass auch die Wissenschaft kritisch hinterfragen muss, was sie da eigentlich getan hat. Und na klar, auch wir als Medien müssen das genauso tun. Wir haben auch viele Fehler gemacht. Wir haben nicht immer alles gewusst und auch nicht richtig einschätzen können. Aber wir waren auch, das muss man klar sagen, nicht immer kritisch genug gegenüber der Politik und den Entscheidungen.
Ich erinnere dich da auch mal an diese Altenheime, die keine Besucher erlaubt haben. Ne, da sind Menschen dann alleine gestorben.
Ja, oder das Thema Impfen. Ne? Da wurden Menschen öffentlich verachtet, weil sie nicht geimpft waren. Joshua Kimmich zum Beispiel, unser Nationalspieler, der wurde ja wie eine Sau damals durchs Dorf getrieben in der Öffentlichkeit, weil er sich nicht impfen lassen wollte.
Ob das jetzt alles ohne Schuldzuweisungen geht mit der Aufarbeitung? Vermutlich nicht. Die Politik schlachtet sowas ja auch gerne für Wahlkämpfe aus oder in einem Untersuchungsausschuss wie in Brandenburg. Da geht es dann eher um Schuldzuweisungen an den politischen Gegner. Deshalb wäre so ein Bürgerrat vielleicht wirklich eine gute Sache, damit da endlich auch mal Normalos mit am Tisch sitzen.
Ja, den kann Olaf Scholz aber auch nicht einfach so einberufen. Das müsste dann schon der Bundestag, das Parlament machen. Also ob der kommt, ist noch unklar.
Unsere Kurznachrichten.
Der Whistleblower Julian Assange soll aus der Haft in Großbritannien freigelassen worden sein. Das sagt die von ihm gegründete Organisation WikiLeaks. Er habe sich demnach mit der US-Justiz geeinigt und zugegeben, dass er geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht hat. Assange kann damit in seine Heimat Australien zurückkehren. Er soll Großbritannien bereits verlassen haben.
Alleinerziehende Familien sind einer Studie zufolge nach wie vor am stärksten von Armut betroffen. Unter den rund 1,7 Millionen Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern waren im vergangenen Jahr 41% einkommensarm, wie die Bertelsmann Stiftung berichtet. Ein leichter Anstieg sei unter anderem auf Geflüchtete aus der Ukraine zurückzuführen.
Spanien und Italien stehen beide im Achtelfinale der Fußball-EM. Italien hat sich mit einem Last-Minute-Tor zum Unentschieden gegen Kroatien das Weiterkommen gesichert. Und Spanien ist mit dem Sieg gegen Albanien Erster in der Gruppe geworden. Heute entscheidet sich dann noch, gegen wen Deutschland am Samstag im Achtelfinale spielen wird. Heute beginnen die Verhandlungen zum EU-Beitritt der Ukraine.
Ich denke, dass wir nicht aufgenommen werden, bis wir den Krieg beendet haben. Bis dahin will man uns nirgendwo aufnehmen. Alle warten darauf, dass wir gewinnen, aber wir können nicht alleine gewinnen. Wir sind ein kleines Land und wir können mit einem solchen Koloss nicht ohne die Hilfe Europas oder der ganzen Welt fertig werden. Aber wir wollen wirklich in die EU.
Das sagt Ludmilla aus Kiew. Sie gehört zu den 50%, die in die EU möchten. Die andere Hälfte des Landes ist sehr gespalten und möchte das lieber nicht. Aber der Fahrplan für einen EU-Beitritt wird jetzt in Brüssel festgelegt, denn der ganze Prozess ist nicht ohne und wir nehmen euch mal kurz mit auf die Reise vom Kriegsland zum EU-Land.
Also erstmal müssen Beitrittskandidaten ihre Gesetze an die der EU angleichen und nachweisen können, dass die staatlichen Institutionen und auch die Wirtschaft demokratischen Normen entsprechen.
Da geht es um Themen wie Rechtsstaatlichkeit, Bekämpfung von Korruption, Schutz von Minderheiten, aber auch die Einschränkung des politischen Einflusses von Oligarchen.
Laut Gesetz gelten in der Ukraine Personen als Oligarchen, die einige Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel ein Vermögen von rund 80 Millionen Dollar, wenn sie politischen Einfluss haben oder auch Kontrolle über Medien.
Ja, das ist keine gute Kombi und diesbezüglich muss das Land echt noch einiges tun. Aber die Ukraine bringt auch bereits viele wichtige Strukturen mit, bei denen jetzt andere Länder richtig hinterherhinken. Deswegen könnte es auch relativ schnell gehen.
Ja, zumal das Land sich während des Krieges natürlich auch nicht so detailgetreu um alle Punkte kümmern kann. Das scheint deshalb so ein bisschen so, als würde man von Seiten der EU auch vielleicht ein kleines Auge zudrücken und dadurch das Verfahren so ein bisschen beschleunigen.
Ja, also wie lange das jetzt genau dauern kann, kann man einfach sowieso nicht sagen, weil der Weg zum EU-Beitritt sehr, sehr langwierig sein kann. Beispiel Balkanstaat Montenegro ist schon seit 11 Jahren Beitrittskandidat und hat aber bislang knapp 10% erst der Voraussetzungen erfüllt.
Bei anderen Ländern war bisher Bedingung für einen EU-Beitritt, dass sie auch der NATO beitreten. Da besteht aber bei der Ukraine gerade natürlich so gar keine Chance, weil das Land mitten im Krieg steckt. Und das Thema NATO-Beitritt ist ja auch so ein Triggerpunkt bei Putin, weshalb das schon sehr sensibel behandelt wird.
Kostet so ein neues Land die EU eigentlich was? Na klar. Etwa ein Drittel der EU-Gelder wird erstmal in die Landwirtschaft gesteckt. Da bekommen die Mitgliedsländer 200 bis 300 Euro pro Hektar. So, und wenn die Ukraine dann mal zu uns gehören sollte, wären sie flächenmäßig tatsächlich das größte Land in der EU. Und dann verteilt sich das Geld natürlich nochmal ganz anders.
Ja, und ein anderes Drittel der EU-Gelder geht an Regionen und Städte der EU, die noch so ein bisschen den Standards hinterherhinken. Zum Beispiel wegen des Strukturwandels. Deswegen ist auch das Ruhrgebiet dabei. Die EU-Gelder sollen in diesen Regionen Arbeitsplätze schaffen. oder für Wirtschaftswachstum insgesamt sorgen und auch die Lebensqualität für uns Menschen verbessern. Und auch da wäre natürlich ein Kriegsland ziemlich bedürftig.
Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt deshalb ganz klar, diese Dinge müssten eigentlich vor einem Beitritt der Ukraine reformiert werden und da müsste es dann andere Lösungen geben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die EU und die Mitgliedsländer leisten ja bereits finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Laut des Instituts für Wirtschaft in Kiel ist der Krieg mit über 40 Milliarden Euro allein an Militärhilfe schon wirklich teuer für viele Teile Europas.
Das klingt jetzt alles ziemlich negativ. Was für einen Beitritt der Ukraine spricht, sind rein wirtschaftlich die niedrigen Gehälter dort. Heißt, man könnte aus EU-Sicht dort günstiger produzieren und gleichzeitig auch günstigere Arbeitskräfte zum Beispiel zu uns nach Deutschland holen. Das spricht also wirtschaftlich für einen Beitritt.
Andererseits würde die Ukraine aber auch relativ wenig Geld mit in den Topf der EU schmeißen können. Das Bruttoinlandsprodukt war nämlich bereits vor dem Krieg nicht mal halb so groß wie das von Bulgarien. Und Bulgarien lag 2021 schon EU-weit auf dem allerletzten Platz. So, und jetzt sind wir bei einem Thema, wo sich, glaube ich, wie bei sehr, sehr wenig Themen irgendwie alle einig sind.
Oh. Boah, furchtbar. Boah. Vor allen Dingen, wenn man Frühdienst hat und man dann abends zum Einschlafen eine Mücke hört und es nicht schafft.
Oh, die Nerven so.
Boah, ja, es ist wirklich furchtbar.
Mach aus.
Ist ja gut. Ey, es gibt so viele Mücken momentan, das merke ich zu Hause auch. Und auch Insektenforscher warnen davor, das werden noch deutlich mehr.
Ist doch schön, mal keine Insekten sterben.
Ja, so kann man das sehen, kann man aber auch nicht. Es ist tatsächlich ein richtig gutes Mückenjahr, vor allem nach dem Hochwasser und auch den Aufräumarbeiten im Süden Deutschlands. Finden die Mücken da jetzt das ideale Klima, um sich zu verbreiten? Also erst Wasser, dann jetzt die Wärme. Das sind perfekte Brutbedingungen.
Ja, wir erinnern uns in unserer ersten Podcast-Woche hier Anfang Juni, Thema Hochwasser in Baden-Württemberg und Bayern. Oh ja. Es kam zu starken Überschwemmungen und das ablaufende Wasser hat natürlich viele feuchte und nasse Flächen mit Pfützen und Tümpeln hinterlassen. Dann wird's jetzt in dieser Woche ja richtig schön warm. Also herrliche Brutstätten für die kleinen Blutsauger.
Ja, überall, auch in anderen Landesteilen, wo es sehr viel geregnet hat in letzter Zeit, da müssen wir jetzt alle ein bisschen tapfer sein. Vor allem, weil es die letzten Jahre recht wenig Mücken gab, kommt uns das jetzt auch noch umso schlimmer vor. Mhm. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es ungefähr 50 verschiedene Mückenarten in Deutschland gibt. Die sehen ja erstmal alle ähnlich aus und summen alle ähnlich.
Ja, wow. Aber es gibt auch, pass auf, die sogenannte Überschwemmungsmücke oder auch Überflutungsmücke genannt. Die ist noch aggressiver und blutrünstiger als die übliche Stechmücke. Und da sind bis zu 100 Stiche pro Minute möglich. Diese Mückenart ist jetzt nicht vollkommen neu. Die gab es auch in den vergangenen Jahren immer wieder mal. Und das Leibniz-Institut für Agrarforschung erklärt dieses besonders lästige Verhalten damit, dass diese Mücken genetisch bedingt schon unter Stress stehen.
Wow, ich stehe auch unter Stress. Ja, oder? Also, die stehen quasi unter dem Zeitdruck, das bedeutet das. Der macht sie dann rasend, weil sie Eier ablegen müssen. Und um diese Eier möglichst schnell ablegen zu können, brauchen sie eben viel Eiweiß in sehr kurzer Zeit. Und das holen sie sich bei Menschen und anderen Tieren dann übers Blut.
Genau. Auch wenn wir sie verfluchen, Mücken sind natürlich Futter für Vögel, Libellen, Frösche und auch Fledermäuse. Also die haben jetzt auf jeden Fall all you can eat.
Also hat eigentlich nur der Mensch, haben nur wir Interesse daran, gegen diese Plage irgendwas zu machen. Es hilft natürlich immer irgendwie ein Anti-Mücken-Spray, ne? Das geht schon.
Und wer es da eher natürlicher mag, ich greife oft auf Zitronenmelissenduft zurück, weil das mögen die auch gar nicht. Und in Kombination mit langer oder leichter Kleidung kann das auch schon effektiv sein.
Da fällt mir ein, meine Oma hat früher, glaube ich, immer Zitronen in die Wohnung gestellt und da Nelken reingesteckt. Ich glaube, das hat auch geholfen. Okay. Sollte zumindest.
Vielleicht neben das Kopfkissen können wir mal probieren. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, denn immerhin Stechmücken übertragen in Deutschland keine schlimmen Krankheiten, Glück im Unglück sozusagen. Und eine Mücke wird nicht älter als 6 Wochen. Also die schafft es höchstens bis in den Herbst und danach hat sie es erstmal ausgestochen.
1000 Mücken machen einen Sommer, oder? So ähnlich geht das doch mit diesem Sprichwort, ne?
Genau.
Genießt den Sommertag heute mit viel Sonne überall in Deutschland.
Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder und ihr wisst, wir freuen uns über Feedback via WhatsApp oder per E-Mail. Die Infos dazu gibt's in der Folgenbeschreibung. Einen wunderbaren Tag euch. Ciao.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.